Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten dicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom, ich würde sagen, da bin ich nicht alleine mit der Meinung, wichtigsten Fußball-Podcast auf diesem Planeten. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist natürlich wieder the one and only, oft kopierte, selten erreichte Onkel Pillow.
Nie mehr zweite Liga.
Ach, komm mal da. Mach das noch zweimal in dieser Sendung und ich steige aus aus diesem Format, Alter. Du kannst doch nicht nach diesem Wochenende, kannst du mir doch nicht mit der Scheiße kommen als allererstes. Weißt du eigentlich, was für eine Meinung, weißt du eigentlich, was das mit dir macht, wenn du in der 90. Minute in Sandhausen 2-1 zurückliegst? Ja, wir haben Gast. Peter ist da, aber der gehört zur gleichen Scheiße da. Moin, Peter. Moin. Aber wir haben Gast. Komm, Leute. Herzlich willkommen, Robby Hunker. Schön, dass du dabei bist.
Hi, Männer. Sehr, sehr lustig jetzt schon bei euch.
Ja, Entschuldigung, dass ich ein bisschen ausfallend geworden bin, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie mich das aufregt.
Doch, ganz ehrlich, doch kann ich. Du darfst nicht vergessen, was ich mit Schalke die letzten anderthalb Jahre vor dieser Saison jetzt, und auch die ist noch lange nicht zu Ende, da kommen wir später noch zu, du weißt, wo ich herkomme, ne? Ich kann das alles sehr, sehr gut nachvollziehen, sehr, sehr gut.
Ey, da muss ich dir übrigens beipflichten, ne? Also beim Thema Schalke und Leid, also auch wenn ich natürlich kein Fan eines Vereins bin, aber...
Ach komm, irgendeinen hast du.
Ja, natürlich, ich wohne in Köln, ne? Da leide ich natürlich auch. Aber dieses, apropos Köln, dieses eine Spiel von Schalke, das Schalke-FC-Spiel letzte Saison, englische Woche, wo der FC mit der schlechtesten Leistung der gesamten Saison, und das war wirklich eine Kunst, auf Schalke glücklich dieses Ding gewinnt, da dachte ich, also erstmal war der Abstieg dann klar von Schalke, aber da dachte ich, da erholt sich dieser Verein FC Schalke nie wieder von, gegen so eine Kölner Truppe zu verlieren. Es ist wirklich Wahnsinn. Da haben sie sich zum Glück berappelt jetzt gerade. Da sind sie zumindest dabei. Deswegen fühle ich dich so ein bisschen da drüben.
Und das Ganze hier ist ja ein Podcast, der lebt von den Emotionen. Das haben wir relativ schnell rausgefunden, als Pillow und ich vor ein paar Jahren überlegt haben, wir machen die Scheiße hier. Haben uns gedacht, wir machen mal einen soliden Bundesliga-Podcast und reden über unsere beiden Vereine. Mittlerweile stecke ich im Abschiedskampf in der zweiten Liga, mache die Scheiße hier immer noch. Aber wir haben auf jeden Fall ein Ritual, dass jeder Gast bei uns durchlaufen muss. Und das übernimmt unser guter Kollege Peter.
Genau, schönen guten Tag, Robby. Wir machen einmal kurz den Check-in. Handvoll Fragen.
Große Angst. Ach, sowas ist es nur. Okay, also es geht. Okay, alles klar. Ich dachte, ich muss jetzt hier irgendwie.
Nicht die große Hafenrundfahrt, keine Blutabnahme. Ja,
okay. Ich dachte, ich muss nackt tanzen oder so. Nee, dann ist gut.
Nee, du beantwortest ein paar Fragen und dann gucken wir, ob der Podcast hier 5 Minuten oder 50 geht. Und wir fangen mit der Special-Frage an. Wir was? Zwei, ne? Beide in Aachen geboren. Was macht Patrick Helmes bei dem Mann Aachen gerade? Kannst du mir das kurz erklären? War immer im oberen Drittel Regionalliga West zu Hause und jetzt ein Sieg, letzten 6 Spielen.
Ich würde tatsächlich heute noch über Paddy Helmes nachdenken. Zeit beim FC, beim privaten Hobbykick, das Kreuzband gerissen hat, oder?
Ja, oh Gott.
Muss ich irgendwie heute noch an ihn denken, oh Gott. Ich habe lustigerweise vor ein paar Tagen, apropos Aachen, noch mit Peter Hyballa telefoniert. Also als ich Radioreporter noch in Aachen war, da war er noch, war die Alemannia noch in der zweiten Liga. Das ist echt, echt bitter.
Schön übrigens, Peter, dass du diesen offiziellen Teil unserer Sendung zur privaten Fristklärung, wenn wir alle mal in Aachen hier missbrauchst. Komm, weiter im Text. Jetzt zum eigentlichen Format.
Wichtige Frage. Warum bist du kein Profi geworden?
Weil ich unfassbar schwach bin auf dem Platz. weil ich immer schon Sprüche geklopft habe und so 3-4 Mal pro Saison rot gesehen habe auf Asche in der Kreisliga A.
Wahrscheinlich eine der ehrlichsten Antworten, die wir hatten bisher.
Klingt logisch.
Hast du dennoch, kannst du dich an einen oder den größten Erfolg deiner aktiven Laufbahn erinnern?
Ja, auch das war in der Kreisliga A. Ich bin 3 Monate nicht gekommen, weil ich in der Postpubertät war. Und dann wechselte irgendwann der Trainer und der wusste nicht, dass ich so lange nicht trainiert hatte und hat mich dann in irgendeinem Spiel reingeworfen. Und dann habe ich tatsächlich mit meinem schwachen Linken gegen den SV Altenberg im rheinisch-bergischen Kreis im Emotionsderby gegen meinen Verein TuS unter Eschbach 2-mal geknipst und da habe ich direkt danach meine aktive Karriere beendet.
Du bist bestens aufgehoben in diesem Format.
Alles richtig gemacht.
Ne? Alles richtig gemacht, ja. Da bleiben keine Fragen offen.
War das dann auch die angesprochene höchste Liga, in der du gespielt hast?
Jop.
Was gibt denn da zu lachen? Kreisliga A ist sehr gut im Niveau, ja?
Ja. Übrigens, diese Truppe, meine alte Truppe, wo ich Kreisliga gespielt habe, spielt immer noch Kreisliga A. Im Landespokal Mittelrhein doch tatsächlich Viktoria Köln als Gegner gezogen.
Nein.
Oha. Ich,
da gehe ich nochmal hin, ein bisschen rumpöbeln. Ey.
Bist du da auch so als Altinternationaler bekannt so, wenn du da auf den Platz kommst? So, Mensch, Robby, komm ran hier auf eine Hülse.
Ja, also ich war auf mehrere Hülsen beim Kreispokalfinale gegen Hohkeppel in Engelskirchen und es macht unglaublich Spaß, ein Fußballspiel auf schlechtem Rasen, bei schlechtem Wetter, pöbelnd privat zu gucken. Es war überragend. Ich glaube, ich hatte 7 Hülsen.
Stabil.
Krass, mir war nicht bewusst, dass du als A-Ligist ein Verein, wo ist Viktoria Köln? In der, vierte Liga? Dritte sogar, ne?
Mhm. Ja.
Das war mir nicht bewusst, dass du dass da Pokale gibt, wo du so hoch ziehen kannst, lose. Aber krass, das
wird,
ja.
Das wird ein ganz solides 0-19.
Ja.
In der ersten Halbzeit.
Jawohl. Und wenn die mit der ersten Elf anrücken, ne? Vielleicht kommen die auch mit der A-Jugend oder so. Aber auch das sollte nicht gut ausgehen.
Nee.
Pillu, du hast gesagt, du wolltest halt nicht so viel quatschen.
Ja.
Ich kann sagen, ich war dieses Jahr schon bei dem Spiel von Bezirksligisten gegen 1860 München. Also es gibt so Pokale, wo dann eben die schlechten, die ganz unteren Vereine können dann die Gegner picken und dann pickst du in der Regel, weil du weißt, früher oder später fliegst du raus, pickst du deinen Drittligisten, weil da hast du nochmal eine halbvolle Hülle oder eine ganz volle Hülle, je nachdem. kommen wir zur Abschlussfrage. Was ist denn wirklich wichtig auf dem Platz?
Also da muss ich ja sagen, wie heißt der Kollege vom VfB Stuttgart, der dieses Wochenende auf jeden Fall die Grätsche des Wochenendes für mich rausgeholt hat, sehr stark übermotiviert sich eine gelbe Karte holen, um dann ein paar Minuten später nochmal auf, sagen wir, Unterschenkelhöhe, beidbeinig ihn wegzugrätschen, um sich zu wundern, dass er mit Gelbrot runterfliegt.
Ja.
Grundsolider Typ.
Grätschen ist wichtig. Ja, wichtig auf dem Platz ist vor allem, dass man auf dem Platz steht, finde ich, heutzutage auf einem Platz, auf einem Feld oder so und nicht in einer Arena oder in einem Park. Und nochmal auf meinen Heimatverein zurückzukommen, ich dachte, ich falle vom Glauben ab, als sie mich eingeladen haben zum Spiel gegen Viktoria. Dieser alte Ascheplatz da, wo ich aufgewachsen bin, heißt mittlerweile, Achtung, haltet euch fest, O-Saft Arena. Benannt nach einem örtlichen Energieunternehmen aus Overath, O-Saft Arena. Das muss man sich auf den Lippen zergehen lassen. Das Wort Arena, dieser Sportplatz hat keinen einzigen Sitzplatz, aber es heißt Arena. Bei sowas falle ich regelmäßig um.
Klingt nach sehr viel Geld.
Ja.
Aber ich lasse es gelten. Insofern ist es, glaube ich, aber auch einer dieser Chords, die sich auf jeden Fall unser Kollege Peter, der einzige von uns ist, der noch wirklich am Platz unterwegs ist, muss man ehrlicherweise sagen.
Bald fünfte Liga, Alemannia Aachen-Fan, ja.
Ja, genau. Muss man, ich ja bald auch, wenn das so weitergeht, bin ich auch wieder in der Regionalliga angekommen. Aber Peter, das ist auf jeden Fall ein Ground, den du dir sichern musst. Während Pille und ich nur noch in Logen die Canapés uns reindrücken.
Ey, Nico, ich kann die Regionalliga, wo die Alemannia ja spielt, echt ganz gut. Also ich meine, RWE, RWO, ganz geile Truppen drin. Stell dir vor, auch Werder, der ruhmreiche WSV, genau.
Willst du echt so einsteigen jetzt hier?
Wobei Werder wäre in der Nord, ne? Die wären
genau,
überhaupt nicht in der West.
Regionalliga Nord, Staffel, ich glaube, davon gibt es noch 2, West oder Ost. Oder, also viel deprimierender geht's nicht. Ja. Um aber auch gleich einzusteigen. Pillow, erzähl mal, wie lief's auf Schalke?
Oh gut, ey. Ich kann jetzt seit Wochen tatsächlich nicht klagen, ne? Also ich werde mich hüten, jetzt irgendwie groß loszuposaunen und mich der Zeitung mit den 4 großen Buchstaben anzuschließen und von der Aufstiegs-Euphorie und dem Aufstiegsplan von Gramozis, Terodde und Latzer und was da nicht alles für sinnfreie Geschichten skizziert werden, jetzt irgendwie spätestens seit diesem Wochenende. Aber es macht Spaß. So, und das ist das, worüber ich mich so freue. Es macht seit jetzt mehreren Wochen wieder Spaß, Schalke zu gucken. Du merkst es, aber du hörst es auch an allen Ecken und Enden, dass es in der Kabine endlich wieder stimmt, dass das eine Mannschaft ist, dass die Bock auf das haben, was sie da machen und da jeder gegen jeden sich kämpft. Nein, jeder gegen jeden war letzte Saison.
Das sind sie in Frankfurt.
Ja, stimmt, das ist sie in Frankfurt, ja. Sieht gut aus. Zumindest die erste Elf, aber das habe ich ja irgendwie auch schon vor dem ersten Spieltag gesagt, dass wenn wir jetzt mal aufs Papier gucken und oder auf die erste Elf begrenzen, dann muss Schalke, wie aber auch aus meiner Sicht noch ein paar andere Vereine, die es gerade nicht tun, da oben mitspielen und das auch bis zum Ende der Saison. Aber jetzt wissen wir auch alle, dass Fußball halt auf dem Platz gewonnen wird und nicht auf dem Papier. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir mal ein paar Ausfälle. So ein Drexler hat mal gefehlt. Viktor Paulsson hatte da eine rote Karte gefehlt. Auch solche Dinger konnten wir auffangen. Haben wir so ein bisschen in unseren Holländer verliebt. Thomas Ovejan, der absolute Kampfsau. Wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich. Also ich glaube, das kann man mit Verlaub sagen. Der beste Linksfuß der Liga und vielleicht auch eine Liga höher. Gibt es nicht viele bessere. Zumindest nicht allzu viele. Bereitet zwei Tore vor, macht einen selbst, auch so ein reines Kampftor, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, der Dresdner will den Ball rausschlagen und er kommt von irgendwo angeflogen, er hat seinen Flunken dazwischen und dann fällt ein Tor. Macht gerade sehr, sehr viel Spaß und das ist durchaus Balsam für die Seele nach den anderthalb Saisons, die wir vor diesem Sommer hinter uns hatten. Aber bleib weiterhin dabei. Jetzt am Wochenende spielen wir gegen, weiß ich schon wieder nicht mehr. Schon wieder Asche über mein Haupt. Aber ist egal, ist auch egal wer, weil ist das wichtigste Spiel der Saison nächste Wochenende. Und dann gucken wir, ob wir das wieder gewinnen. Und dann ist das nächste Spiel das wichtigste Saison. Und wenn wir das nicht gewinnen, dann ist trotzdem das Spiel danach wieder das wichtigste der Saison. Ich glaube, damit fahren wir ganz gut aktuell.
Du klingst wie Christian Streich.
Ja, absolut.
Wir sind Brüder im Geiste, mein Lieber. Wir sind Brüder im Geiste.
Stimmt auch.
Nur ich hab diesen ekligen Akzent nicht. Ich kann Deutsch.
Ja, du hast diesen anderen Akzent da. Robby, hast du Akzent? Nee, ne? Den musstest du rausprügeln wahrscheinlich während der Arbeit irgendwann, ne?
Den musste ich gnadenlos rausprügeln. Wobei ich ja tatsächlich Deutsch als Fremdsprache gelernt habe. Ich bin ja die ersten 6 Jahre meines Lebens in Indonesien aufgewachsen. Zwar in Deutschland geboren, aber dann rüber. Und deswegen habe ich das hier im Westen der Republik, also Aachen und hinterher dann Nordrhein-Westfalen, Bergischer Kreis und Köln, dann quasi als Fremdsprache gelernt, aber da hoffe ich, dass schon wenig geblieben ist. Tatsächlich merke ich es manchmal, wenn ich im Suff bin und ganz schnell rede, dass ein bisschen der Rheinische rausrutscht.
Sehr gut. Ey, das ist ja so ein bisschen schade. Das hätte ja bedeutet, dass du eine Fußballerkarriere in Indonesien hättest starten können.
Absolut. Da hättest du ganz großer gewesen. Schack, da hätte ich Nationalspieler werden können. Leider ist da Badminton die Sportart Nummer 1 und keiner interessiert sich für Fußball.
Deswegen, so, ne? Deswegen. Dann wäre der Weg kürzer gewesen in die Nationalmannschaft. Es sind immer Dinge, die man nicht unterschätzen darf. Ich habe so von einem Freund von mir, das habe ich hier bestimmt schon mal erzählt, Freund von mir, also der hat immer noch so ein paar Altinternationale in seinem Jugendkreis, mit dem er immer zu tun hatte. Davon sind so 2, 3 auch bis in die Regionalliga hoch, haben es dann nicht weiter in Profi geschafft und der eine hat einfach eine Welttour gemacht und hat dann mit finnischen Vereinen Champions League Quali gespielt, ist in Indonesien oder irgendwo oder Taiwan oder so, glaube ich, Landesmeister geworden, hat aus eurasische Champions League gespielt. Also der hat es halt auf dem Regionalliga-Niveau bis auf zu den höchsten Sphären in anderen Kontinenten geschafft.
Geil, ein bisschen wie Lutz Pannenstiel, ey.
Ja, genau. Oder halt auch wie unser gemeinsamer Kumpel Peter Hyballa, was du gerade beschrieben hast, aber der ist nochmal ein anderes Kapitel, das können wir dann vielleicht nochmal aufmachen, naja. Ja. Aber da du Gast bist und dann auch hier deine Meinung kundtun sollst, was uns total wichtig ist. Eine Außensicht auf Schalke 04. Ich läute ein mit einem Gast, den wir hier schon im Haus hatten, der mal vor kurzem, oder genau jetzt am Wochenende, nach diesem Spiel, mir quasi kurz bei WhatsApp, schöne Grüße, wenn du es hörst, tut mir leid, geschrieben hat, dass es eine Frechheit ist, dass Schalke 04 dieses Spiel 3-0 gewinnt und dass es komplett logisch ist, dass sie damit dann auch die Saison gut bestreiten werden, weil dieser Fußball, den sie da spielen, es eigentlich nicht verdient hat, 3-0 zu gewinnen. Das ist die lange Version von den kurzen 3 Zeilen, die mir geschrieben hat. Und mit dem Zusatz, so ist Stuttgart auch aufgestiegen, Punkt, und er ist Stuttgart-Fan. Mit anderen Worten, war es eine Ehrung dessen, was sie da gerade tun. Wie siehst du das, was Schalke da gerade macht in der zweiten Liga?
Ich finde das schon faszinierend. Also in der letzten Saison für die Sportschau war ich so oft auf Schalke und habe so viel Mist mir ansehen müssen. Und jetzt ist natürlich, das merke ich jetzt so ein bisschen, das, was ich damals so ein bisschen unterschätzt habe in der letzten Saison, unabhängig davon, dass ja sonst auch alles schlecht war, aber dieser Arena-Faktor, ne, dass da wieder Menschen sitzen, ist halt echt auch einfach ein Push auf Schalke, ja. Viele haben da in der letzten Saison immer gesagt, boah, wenn jetzt die Zuschauer da gewesen wären, boah, da hätte es aber ein Five-Konzert gegeben. Ich glaube, vielleicht hätte es das so gar nicht gegeben, wenn die Zuschauer da gewesen wären. Das ist so ein bisschen meine Theorie. Ansonsten finde ich das alles sehr, sehr schön zu sehen. Keine Ahnung, da steht ein Mensch wieder auf dem Platz, der heißt wieder Kaminski. Ja? Dann gibt es Hülter, Junge aus der Region. Dann ist der Latzer da, Gelsenkirchener Junge. Irgendwie finde ich, ist Schalke so das Positivbeispiel im Moment dafür, wie es gehen kann, wenn du absteigst in die zweite Liga, dass du dich irgendwie nochmal sammeln kannst, schütteln kannst, ein paar neue Identifikationsfiguren da aus der Asche emporsteigen. Das ist echt alles sehr, sehr toll zu sehen. Ich bin übrigens auch echt ein Freund, wie wahrscheinlich viele Menschen, von Simon Terodde. Den habe ich einmal auf dem Oktoberfest getroffen. Ich glaube, 2019 war das.
Auf dem Weg zum Training.
Jungs vom FC mit Mavrai und Co. Ein unfassbar lustiger Geselle. Deswegen freut mich, dass der auch ab und an mal scored. So.
Ab und an ist gut. Ich glaube, das ist die Form der Lebensversicherung. Und ich finde übrigens, das, was ich hier quasi einläutend mit auf den Weg gegeben habe, ist ja auch eigentlich die Lobpreisung für das, was Schalke 04 jetzt so langsam hinbekommen hat, ne? In einer zweiten Liga, die richtig wehtut, sich mit zu sortieren, mit einzubringen, mit in einem Fußball, der nicht schön ist, der es aber auch nicht sein soll, aber mit viel Kampfgeist und Disziplin, sich einfach da positionieren, wo Schalke 04 verdammt nochmal stehen muss. Und das ist im engen Kreis der Kandidaten, die um die Aufstiegsplätze mitspielen.
Ja. Ich würde da den Ball nochmal kurz aufgreifen und ich meine, ich anhand der Hinweise, die du gegeben hast, weiß ich jetzt, wer dir das am Wochenende geschrieben hat. Ich stimme bei, dass das mit Sicherheit nicht der schönste Fußball ist, der in der Liga gespielt wird. Definitiv nicht. Punkt. Aber dass Schalke das Spiel niemals gewinnen darf, also das ist halt einfach, das entspricht nicht der Realität. Ne? Da vergisst er, dass wir noch zwei, drei weitere Großchancen haben, die wir nicht machen. Ist das in der Höhe vielleicht ein bisschen zu gut gemeint? Jo. Und haben wir gerade auf einmal einen Torwart drin, der auch mal jetzt zum ersten Mal zwei eigentlich unhaltbare gehalten hat? Jo, auch. Und hätte sich Dresden auch ein Törchen verdient gehabt? Jo, aber ein Punkt aus meiner Sicht sicherlich nicht. Und das versuche ich so neutral zu sagen, wie ich es nur irgendwie kann als Schalke. Also der Sieg geht komplett in Ordnung, über die Höhe können wir sicherlich diskutieren. Und aber was ist denn schön? Also ich finde, wenn wir am Ende 3-0 gewonnen haben, finde ich das schön. Wenn der Kaminski nicht nur auf dem Platz steht und Kaminski heißt, sondern jetzt auch zum zweiten Mal in Folge in der Nachspielzeit nochmal kurz einen reinköpft, ne? Also das ist schon schön. Ist das also ästhetisch? Weiß ich nicht, aber schön.
Schön ist das, was St. Pauli gerade macht. Die schießen jeden aus der Halle.
Das ist schön, ja. Das ist auch ästhetisch sogar, ja.
Ja, genau. Es ist aber schon faszinierend. Gut, dann schließen wir an dieser Stelle die zweite Liga und gehen zum...
Nee.
Offenbar.
Nee, wir müssen reden.
Meinst nicht?
Ich will nicht. Redet ihr bitte.
Also wo ich jetzt gerade, wenn ich als Gast hier mal das Wort ergreifen
darf. Ja, mach das. Du bist nicht Gast, du bist Teil von einer Runde. Ne? Hier ist nichts mit Frage-Antwort. Komm mit rein, bitte.
Jetzt habe ich gerade FC Schalke als Positivbeispiel für einen Abstieg in die zweite Liga.
Dankeschön, ich habe die Einladung schon verstanden. Vielen Dank.
Ich frage mich, also ich meine, also Werder. Es ist ja, also auf Schalke ist ja auch wahnsinnig viel kaputt gegangen in der letzten Saison, ne? Oder und bei Werder, was mir so unglaublich wehtut, ein zutiefst sympathischer Verein, dass man ja in diesem Drama der Schlussphase der letzten Saison nicht nur Kofeld, nicht nur Schaf, nicht nur Bode, nicht nur Borowski verbrannt hat. Es wurde ja eine ganze Menge Identifikationsfiguren auf einen Schlag irgendwie verbrannt und sorry, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Nico, aber der gute Sportskamerad Kofeld wird ja jetzt vermutlich dann Wolfsburg übernehmen und mal eben Champions League trainieren. Ich habe ihn immer für den genau richtigen Menschen am exakt richtigen Ort in Bremen gehalten. Und im Vergleich dazu, ich weiß nicht, wie ihr die Runde sieht, aber Herr Anfang ist halt, ich kenne ihn halt aus der Nähe hier aus Köln ein wenig, wo er auch mal Trainer gewesen ist. Ich habe so ein wenig das Gefühl, dass ihm so die hundertprozentige Identifikation mit dem Verein fehlt. Das stört mich irgendwie gerade, aber vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl.
Ein Gefühl. It's good, it's good. Ja, boah, ich finde es schwierig. Also unterm Strich habe ich eigentlich zu Beginn der Saison gesagt, ich als Schalker würde mir wünschen, dass Markus Anfang lieber unser Trainer wäre und Dimitrios Gramotzis bei Bremen trainiert würde. Also hätte ich mir einen von den beiden aussuchen können, hätte ich Anfang genommen. Und ich behalte ihn eigentlich, also, oder anders gesagt, hat er dieselbe Identifikation mit dem Verein wie Florian Kohfeldt. Na, wo soll er die auch herhaben? Das geht ja nicht. Das ist ja nicht machbar. Aber sicherlich wird dann jetzt mittlerweile, muss man darüber sprechen, ob er nicht halt auch ein Faktor ist für den aktuellen Misserfolg. Und ich gucke die Spiele ja auch immer jetzt am Wochenende. Gut, bin ich nochmal irgendwie in der 60., 70. Minute ausgestiegen und habe dann irgendwie das Ende nicht mehr mitgekriegt. Aber da passieren halt Sachen auf dem Feld und das sind dann halt jetzt diese und letzte Wochenende krasse individuelle Fehler. Einmal jetzt von Mai und davor von Rapp, die dann zu Gegentoren führen. Und dann merkst du schon halt aus meiner Sicht auch, dass dann eine Verunsicherung durch die Mannschaft geht. Und ich persönlich kann mir den nicht so richtig erklären. Also ich muss immer vorsichtig sein, ist das jetzt eine Mannschaft und ein Kader für den direkten Wiederaufstieg? So, das wirst du in nochmal 20 Spielen irgendwie mal beurteilen können. Und da trifft nicht nur auf Werder Bremen zu, sondern aus meiner Meinung nach auf jede andere Mannschaft auch St. Pauli. Weiß Gott, ob die das halten können, was sie da gerade fabrizieren. Aber der Kader ist schon besser als das, was da jetzt die letzten Wochen passiert, ne? Und ich kann mir den ehrlich gesagt nicht so richtig erklären und nicht so richtig greifen. Also ich bin ein bisschen ratlos.
Willkommen in meiner Welt. Und dazu kommt die Problematik, dass, also ich schon finde, ich versuch's mal alles kurz auseinander zu basteln. Ich schon finde, dass es nicht, also im vorderen Drittel nicht so schlecht aussieht, wie es sich anfühlt. In der Defensive, und wir reden immer noch von diesem Teil der Mannschaft von Werder Bremen, der transfermarktstatistisch mehr wert ist als die Hälfte der kompletten Mannschaften an dieser Liga. Es ist einfach eine Katastrophe. Es ist eine absolute Katastrophe. Das Ding von Rapp letzte Woche, es geht noch vielleicht ein kleines bisschen als Blackout durch, aber auch das darf dir nicht passieren. Das, was der Mai dieses Wochenende zweimal gemacht hat an individuellen Fehlern. Am Prinzip alles, was seit Wochen passiert, seitdem immer Toprak nicht mehr da ist. Es kann nicht sein, dass diese Mannschaft in einer zweiten Liga so abhängig ist davon, dass immer Toprak da steht und Christian Groß eventuell auf der 6. Und alles andere funktioniert offensichtlich nicht in diesem Kader. Und ob es der Trainer ist, kann ich dir nicht sagen. Ich habe das Gefühl, dass, was Robi meinte, dass noch nicht genug kaputt gegangen ist. Denn bei Schalke ist wirklich einmal das komplette Porzellan zerstört worden.
Ja, 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 ja.
Dann sind wir bei der Frage, ob Baumann da richtig ist oder falsch ist. Ob der Trainer überhaupt im Moment in der Lage ist, diese Situation aufzufangen, kann ich auch nicht genau sagen. Ich habe nur aus Verzweiflung mittlerweile das Gefühl, dass wir sehenden Auges in das nächste Desaster schlittern. Denn in Bremen werden sie immer noch darauf gucken, oh, wir sind jetzt 7 Punkte hinter Schalke oder 5 oder 6, wie wir es gerade sind. Ich gucke mittlerweile schon darauf, wie viele Punkte das zu einem Relegationsplatz unter uns sind. Und das nicht, weil ich jetzt die Flinte komplett ins Korn werfen will, sondern weil ich das Gefühl habe, wir müssen echt aufpassen. Weil im Gegensatz zu Schalke, Hamburg, St. Pauli, Nürnberg, Düsseldorf, Karlsruhe, Regensburg, die alle da drin sind, Paderborn, hat Werder Bremen diese zweite Liga immer noch nicht kapiert. Und das verstehe ich nicht.
Und Samstag geht es gegen St. Pauli, ne?
Ja, es geht jetzt.
Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Du hattest gestern in unsere Gruppe die nächsten irgendwie 4-5 Spiele von Bremen gepostet, ne? Und hast halt geschrieben, ich sehe mich in 4 Wochen schon im Abstiegskampf. Also da kommt jetzt Pauli, dann kommt, helf mir mal,
Nürnberg dann, und dann Schalke.
Dann Schalke. Und dann ist eine Woche was anderes und dann kommt Jan Regensburg, ne?
Dann kommt Jan Regensburg, genau.
Ein paar Wochen später, ja.
Also ein Großteil von den Batzen haben wir halt zum Beispiel schon weg, ne? Aber als ich das gesehen habe, ich will jetzt nicht so die Stimmung drüber, aber das hat mir schon auch Sorgen gemacht, als du mir das geschickt hast, so. Zumindest jetzt für die nächsten Wochen erstmal.
Ja, ich habe da, einen Faktor habe ich dabei, ja. Im Moment spielen wir gegen Mannschaften, verkacken regelmäßig gegen Mannschaften, für die so Bayern München-Effekt, das eine Spiel gegen Werder Bremen, das Spiel ist, mit dem sie jetzt unbedingt mal wieder, Sandhausen genauso. Das hast du gemerkt, die sind einfach mal 5 Meter weiter gelaufen. St. Pauli, Schalke, Nürnberg und auch Regensburg sind alles Mannschaften, die wollen dann ja am Ende auch da oben stehen und müssen auch gewinnen. Und ich glaube, das kann die Gemengelage in dem Spiel noch ein bisschen verändern. Das Schlimme ist gerade der Kopf. Und der macht mir am meisten Sorgen.
Ja, hätte man dir das vor einem Jahr gesagt, ne, als Werder-Fan, dass du zitternd gegen St. Pauli und Regensburg antrittst, das ist ja alles Wahnsinn.
Ey, und weißt du was, genau das. Aber ich muss dir auch sagen, dass ich mit Abstieg und jetzt den Abstand davon und dem ein bisschen zu verarbeiten, mir auch immer bewusster geworden ist, dass ich mich einfach 3 Jahre lang quasi in die eigene Tasche gelogen habe, inklusive im Platz 7 zwischendurch von Kohfeldt. Kader, ja, trotzdem auch letzte Saison wahrscheinlich einen Tick stärker als das, was Abstiegskandidat in der zweiten Liga ist. Aber im Gesamtkonstrukt ist der Verein SV Werder Bremen einfach so latent gefährdet im Moment. Und es wird halt nicht besser dadurch, dass du dich auffängst. Und ich hab auch mit besagtem Kumpel auch geschrieben. Und ich meinte halt, dass damit schließe ich das Ganze. Mein Zitat war, dass wir irgendwo im Moment in einer Situation sind, dass es die Frage ist, ob wir das Freiburg oder das Kaiserslautern werden. Und ich bin im Moment nicht so sicher, ob es nach oben zeigt, das Pendel. Kommen wir zu unserem Partner.
Ja, Stimmung ist jetzt auch nicht mehr so gut.
Hey Leute, könnt ihr euch vorstellen, wie ich diese Scheiße zusammenschreie seit 2 Wochen? Letzte Woche stand ich im Stadion, hab das Stadion zusammengeschrien, diese Woche. Ich will nicht mehr, ich will echt nicht mehr. Komm. Jinglemeister, komm.
Ja, wir sehen uns ja in ein paar Wochen in Bremen im Stadion zum
Ich weiß
zum
nicht, ob du das Elend ob du mein Elend miterleben willst.
Nein, also guck mal, das ist also wir tun jetzt gerade schon so, als wenn es dann nur noch um die Höhe geht. Wenn dann kommt der große Schalke zum kleinen angeschlagenen Werder Bremen, dann geht es nur noch um die Höhe mitnichten. Ich weiß das sehr sehr objektiv einzuschätzen und nochmal, vielleicht sehen wir auch gerade bei Bremen, dann auch da haben wir vor 5, 6, 7, 8 Wochen schon mal drüber gesprochen und dann werde ich auch nicht müde dazu wiederholen. Was passiert denn, wenn bei Bremen oder Schalke, wo ich nach wie vor der Meinung bin, erste Elf, das ist schon okay, aber was passiert denn, wenn da gewisse Säulen mal wegbrechen? So, und jetzt haben wir dann Ömer Toprak und Christian Groß, die bei euch gerade fehlen. Vielleicht ist das gerade die Auswirkung daraus, ne? So, weil die Breite ist in beiden Kadern bei euch vielleicht noch ein bisschen eklatanter als bei uns, nicht die Stärke. Und es wird eine Wintertransferperiode kommen und ich bin mir sehr sicher, dass da, bei euch bin ich mir da nicht so sicher, sitzt der Baumann dann da noch? Nee, ist ja auch egal. Kürzen wir ab, was ich eigentlich nur sagen wollte. Ich werde durchaus mit Fingerspitzengefühl zu diesem Spiel erscheinen. Und ich werde, sollte Schalke gewinnen, ich fahre da mit gemischten Gefühlen, den sagen wir mal so. Natürlich will ich gewinnen und werde mich dann auch freuen, aber mach dir mal keinen Kopf, dass ich da so Hassbreder-mäßig, wie du das immer machst, dann, wenn Kuba in der Nähe ist und Hamburg verliert, so bin ich halt nicht, ne?
Was soll denn das sehen? Ein aufregendes 4-4, oder?
Ja, ich will ihn sich für Schalke sehen, ganz klar. Und ja, höher, desto besser.
Also, aber tut doch nicht so, ja.
Ja, aber ist ja dann auch immer die Frage, wie man damit umgeht, ne? So. Weil hast so wie
noch, Robby, hast du noch irgendeinen Tipp für mich, womit ich umgehen kann mit der Gesamtsituation, du als alter Fußballexperte?
Trinken.
Ist immer eine gute Lösung.
Bei dir, also ich muss mir mal ein bisschen Sorgen, Robby. Bei dir hängt sehr relativ viel mit ganz schön vielen Hülsen zusammen. Ich trinke meine Apfelschorle und Pillow nochmal begrüßt unseren Partner.
Ach so. EA Sports. It's in the game. Naja, ging heute so.
Ja,
gut, kommen wir zum FIFA-Blog.
Ja. Oder? Wie bewertest du das gerade von 1 bis 10, den Jingle von Pillow?
Überragend.
Ja, dankeschön.
Es gibt doch dieses Ding, was bei Insta kursierte, wo irgendein Mensch den Originalsprecher von Sports The Game getroffen hat. Sehr lustig.
Deine Pillow Stimme ist ja, aber seine Stimme ist von schon ohne Vorstellen sehr nah dran. Ne? Hau du mal einen raus.
Genau.
EA Sports, it's the game.
Oh, ist auch schon nah dran.
Ne? Ja, tick zu sauber an manchen Stellen, ne?
EA Sports, it's in the game. Naja, ist ja auch egal.
Ich fang jetzt nicht an.
Guck mal, hast du schon mal gemacht? Du warst so, EA Sports.
EA Sports. So, komm ran. Jetzt, komm, ich geb dir jetzt, ich bin noch komplett nicht drin. Ich habe noch nichts damit gemacht. Ich öffne Packs, erzähl mir, wie war dein
Weekend? Ich habe gesehen, du hast mir jetzt gerade, während wir damit mal so, der Nico sitzt hier ganz gerne mal und ja.
Du sag, Alter, das war nur für dich.
Ja, okay, dann bin ich ruhig. Ja, wie ruhig, wenn er nur für mich war, sei ich. Ich dachte, du hast ihn in eine Gruppe geschickt.
Nee, habe ich nicht, aber gut, dann kannst du es jetzt ja erzählen. Ich kenne ja die Situation, in denen Pillow dann anfängt, große Reden zu schwingen.
Du bist so ein Schwitzer. Du hast währenddessen selber geredet über Werder Bremen. So, der kommt ja hier ganz gerne mal zur Anmoderation rein und sagt, ja, Pillow hat sich wieder vorbereitet, hat sie nicht vorbereitet. Das schickt er doch jetzt gerade, während er über seinen am Boden liegenden Herzensverein Werder Bremen redet, schickt er mir eine WhatsApp mit einem Screenshot, der macht gerade FIFA-Picks auf und hat irgendeine Karte gezogen. Ich weiß noch nicht wen, habe ich noch nicht gesehen. Sag mal, wen hast du gezogen? Haaland. Kommen wir gleich zu Transfermarkt, liegt in Schutt und Asche und Erling Haaland mit ihm.
Leg mal los, erzähl doch mal was.
Da sehen wir mal, wie professionell der Kollege Hülz sich hier immer auf die Sendung vorbereitet. Und diese,
da merkst du mal, was für ein Profi ich bin. Was meinst du, was Robby immer nebenbei macht, wenn er Europa League oder sowas moderiert? Ja, in Wirklichkeit spielt er da sonst irgendwie, spielt irgendwas auf dem Handy.
Der kümmert sich um Hülsen und Zündkerzen. Hör mal.
Ja, stimmt allerdings.
Das zwei Hülsen, eine Zündkerze und dann ist der Abend dein Freund. Naja gut, kommen wir zum FIFA-Block. Mach ihn mal kurz heute. Okay, ich habe erst einmal Weekend League gespielt, habe, weiß ich gar nicht mehr, 10 oder 11 Siege geholt, habe dafür eine vergleichsweise krasse Belohnung gekriegt, hat auch Spaß gemacht. Ich habe jetzt gelernt, wenn du 8 Siege holst aus 20 Spielen, weil das durchaus machbar ist und es war auch bei weitem nicht so schwitzig, wie ich es mir vorgestellt hatte, wenn es nur noch 20 Spiele sind, dann kriegst du schon diese ominösen 1500 Champions Quali-Punkte, womit du dann für die nächste Woche nur noch diese Playoffs spielen muss, diese 5 Siege aus 9 Spiele holen muss. Also heißt wieder 1500 Punkte sammeln, fällt weg, wenn du einmal in der Weekend League dabei warst und 8 Siege aus 20 Spielen geholt hast. Hab meine Belohnung gekriegt, hab einen Scheißdreck gepackt, wie immer. Ist halt so, wie es ist. Spaß gemacht. Gameplay lief auch sehr flüssig. Das erste FIFA, an das ich mich erinnere, wo ich zwischen Division Rivals und Weekend League keinen eklatanten Unterschied im Gameplay, im Flow, in der Verbindung der Server und so weiter und so fort festgestellt habe. Also in den vergangenen Jahren war Division Rivals Server immer deutlich schneller unterwegs als Weekend League. Das ist jetzt beides gleich langsam, hätte ich fast gesagt. Nein, das ist beides auf demselben Niveau und fand ich sehr angenehm. Hat mir Spaß gemacht und ich habe auch tatsächlich daran angeknüpft, dass es nur 20 Spiele sind, die du da mittlerweile am Wochenende noch machen musst. Gestern auch schon noch eben schnell die Playoffs gespielt und meine 5 Siege aus 9 Spielen geholt. Das geht auch relativ leicht von der Hand und kann jetzt nochmal ein Weekend League spielen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt am Wochenende oder darauf das Wochenende, muss ich mal schauen. Aber hat Bock gemacht und gerne wieder. Peter hatte eine Frage mitgebracht, vielleicht streue ich sie nochmal kurz ein, weil ich wollte über das Thema sprechen.
Und zwar Hörerfrage, Luke aus Bochum fragt, wie wir den Transfermarkt, aka du, den Transfermarkt in FIFA einstellen. Seiner Meinung nach steigen uns irgendwie die Preise willkürlich. Ich glaube, du siehst das ähnlich.
Nee, willkürlich nicht. Also du hast, und jetzt wird es echt schwer, das in Kürze zu beantworten. Ne? Der Transfermarkt liegt in Schutt und Asche. So, und das hat aus meiner Sicht ganz, ganz viele Gründe mit unterschiedlichem Anteil am Gesamten und das jetzt zu erörtern ist für eine Podcast-Folge, also mal eben in so einem FIFA-Blog, das wird den Rahmen sprengen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wenn du letzte Woche Montag oder so oder Dienstag dir Bruno Fernandes für dein Team geholt hast. So, denn die ganz normale Goldkarte von Bruno Fernandes, was ja durchaus eine sehr begehrte Karte aktuell im FIFA ist, gerade hier England, Premier League und so, macht hundertprozentige Chemie mit Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Also eine durchaus gefragte Karte. Dann hast du dafür letzte Woche Montag oder Dienstag irgendwie fast 100.000 an Coins bezahlt. Und wenn du dann damit eine Weekend League gespielt hast und den heute wieder verkaufst, kriegst du noch 45.000 dafür zurück. Also der Wertverfall ist unfassbar krass. Ein Kevin De Bruyne ist mittlerweile auch, seine Karte ist bei unter 100.000 angekommen. Ich habe mal geguckt zum Vergleich in FIFA 21 zum selben Zeitpunkt wie jetzt, dreimal so viel wert. Und das zieht sich durchs ganze Spiel. Und ja, also für alle, die da auf Traden aus sind, wird schwer dieses Jahr, kann ich euch sagen. Ich kann euch vielleicht den Tipp mitgeben, haltet euch an Sachen, die möglichst wenig gepackt worden sind und die nicht mehr in Packs sind, also ältere Team of the Weeks. Und auch da seid vorsichtig, also geht immer für den großen Undercut. Also wenn ihr seht, dass der in den letzten 3 Tagen 200.000 der günstigste Preis für diese Karte war, versucht 190 zu kriegen und erwartet selbst dann keinen riesengroßen Gewinn. und die Gründe sind so mannigfaltig. Du hast eine ganz andere Struktur, ganz andere Verteilung von Rewards. Du kriegst mittlerweile erstmal einmal Belohnung mehr. Früher hast du eine Belohnung für Division Rivals gekriegt und dann, wenn du die Weekend League abgeschlossen hast. Mittlerweile kriegst du noch eine Belohnung dafür, dass du diese Zwischenstufe, diese Quali gespielt hast. Schon mal einmal mehr Supply jede Woche auf dem Transfermarkt. Du hast ganz andere Zeitzyklen, in denen diese Sachen rauskommen. Du hast ein EA Sport, die jedes Wochenende eine neue Promo zünden und unfassbare Mengen von Promo-Packs in den Promo-Store quasi oder in der FIFA-Point-Store pumpen und die Leute öffnen die Dinger und die Karten werden gepackt. So ein Erling Haaland, den du gerade gezogen hast, Nico, der ist auf jeden Fall unter 20k wert mittlerweile, eine 88er Karte mit 89 Tempo und 91 Schuss in der dritten Woche vom neuen FIFA, ja, hat ist 20 oder mittlerweile vielleicht, so habe ich nicht mehr geguckt, 10k oder so wert. Du hast sogar bei Icons, also die ja gerade jetzt im jetzigen Status des Spiels so zu Beginn, die gefragtesten Karten sind, sogar da siehst du, das droppt und droppt und droppt. Warum droppt das? EA hat auf einmal am letzten Wochenende bekannt gegeben, dass diese ganzen E-Sportler und Halbprofis und die das mal werden wollen, wenn die sich über die Weekend League und Rivals für die Offline-Turniere qualifizieren wollen, wo es dann am Ende irgendwann mal um die Weltmeisterschaft geht, dürfen die in ihren Teams, die dafür benutzen, nur noch ein Icon verwenden. So, das kriege ich aber 3 Tage später am Rand mit und frage mich 3 Tage lang, das kann doch nicht sein, das sind richtig begehrte Karten, die fallen und fallen und fallen im Preis. Lange Rede, kurzer Sinn, wir werden es jetzt in der Kürze der Zeit nicht zu 100% erörtern können und manche Sachen werfen mir auch noch Fragezeichen auf. Lange Rede, kurzer Sinn, der Transfermarkt ist, wie sagt der Ami, ist in Shambles, you know, und das wird sich auch aus meiner Sicht dieses Jahr nicht mehr ändern.
Robby, hast du ab und zu mal Bock darauf, mehr Zeit in solche Sachen zu investieren? Oder bist du ganz glücklich damit, dass du dich, wenn dann, nur mit dem richtigen Fußball beschäftigen musst?
Ernsthaft?
Ja, wirklich ernst gemeint.
Habe so Bock eigentlich, dafür wieder mehr Zeit zu haben.
Ja.
Ich dachte mir gerade nämlich noch, als der Kollege erzählt hat, Mensch, damals auf der PlayStation 1, was habe ich mit meinem Kollegen davon geträumt? Boah, stell dir mal vor, wir müssten gar nicht nebeneinander sitzen und könnten das irgendwie miteinander zocken, irgendwie online oder so. Und der so, nee, es wird sich nicht durchsetzen. Alter Schwede, es sind so viele geile neue Möglichkeiten, die ich als alter Mann mit 38 Jahren gar nicht hatte als Kind. Ja. Ich hätte unglaublich Bock wieder. Also wenn einer von euch meine Tochter nimmt eine Woche, dann bin ich wieder im Game.
ich bin gespannt drauf.
Ich warne dich aber auch vor, ne, dass wenn du so lange raus bist und das dann wieder aufmachst, so war es bei mir auch. Ich habe vor fünf oder sechs Jahren habe ich jahrelang kein FIFA gespielt gehabt, auch einfach so ein bisschen aus Desinteresse und halt auch aus Zeitgründen. Und es ist nicht so, dass ich jetzt, wer weiß, wie viel Zeit habe. Gerade diese Saison ist echt schwierig im Vergleich zu den Vorsaisons. Und dann habe ich es aber wieder angemacht und dieser Modus Ultimate Team, den kannte ich noch aus alten Zeiten. Da konntest du halt Spiele spielen, dir so eine Mannschaft zusammenstellen und dann hast du Packs gekriegt und da waren Spieler drin und dann konntest du andere Spieler ins Team tun. Wenn du das dann jetzt Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte später aufmachst, ne, das erschlägt dich im ersten Moment. So ein Riesenkosmos ist das geworden. Das birgt aber auch ein sehr hohes Suchtpotenzial, sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, absolut. Ich weiß noch, wie ich drauf abgegangen bin damals bei FIFA. Was war das? FIFA 97, als David Beckham weiße Schuhe hatte. Und ich dachte mir, okay, das ist das Ultimative an Grafik, was jemals eine Konsole erzeugen kann. Das ist High-End, besser geht es nicht.
Ja, genau.
Das würde ich wahrscheinlich dann hart suchten, ja.
Ja. Aber dann erzähl mir doch mal bitte deinen Alltag, weil du lebst ja dann doch schon den feucht gewordenen Traum von ganz vielen Fußballfans da draußen. Du darfst dich beruflich damit beschäftigen. Wie viel Fußball hast du beruflich so in der Woche auf dem Schreibtisch?
Ausschließlich, also unfassbar viel. Alles, was ich tue, ist ja quasi dann die Vorbereitung. Das ist natürlich auch die Krux. Deswegen trinke ich mir ganz gerne, wenn ich Kreisliga gucke, eine Hülse, weil das hat ja nichts mit meinem Beruf zu tun im ja. Fall. Aber alles, was Fußball auf höherem Niveau ist, ja schon. Im Moment sieht es so aus, dass ich ja die Champions League kommentiere zweimal die Woche, wenn eben Champions League ist und eben diese Europapokalsendung habe, die ich moderiere. Und das ist natürlich insgesamt sehr vorbereitungsintensiv, ne? Wenn wir irgendwie von zwei Champions League spielen, keine Ahnung, dienstags in Mailand, mittwochs in Amsterdam oder so sprechen oder umgekehrt und dann donnerstags im Studio sitze bei TV Now zusammen mit Lukas Podolski, dann ist das schon sehr arbeitsintensiv. Aber da will ich ja drüber nicht motzen. Vorher war ich 12 Jahre lang im Bundesliga-Game für The Zone, für Eurosport, für die Sportschau. Da war das natürlich immer ein Hetzen von Wochenende zu Wochenende, also ein positives natürlich. Jetzt ist es dadurch, dass ja die Champions League und die Europa League nicht jede Woche ist, etwas entspannter, aber es ist natürlich, also es ist, das habe ich meiner Tochter, die 8 Jahre alt ist, heute versucht zu erklären, es ist ja, man arbeitet ja irgendwie so subtil immer, auch wenn es einem ja total Spaß macht, ne? Es ist ja immer eine Daueraufnahme von auch von Nachrichten und von Informationen und ich persönlich bin ein Typ, ich muss immer alles wissen und habe panische Angst, dass ich die eine Info dann im Champions-League-Spiel in der 89. Minute über Ajax nicht habe. Und insofern ist das irgendwie, also es gibt nicht so richtig so einen Feierabend, weil alles, bevor es auf einen Sender geht, ist ja so eine dauerhafte Vorbereitung. Deswegen kann ich mich bei Fußball leider auch nicht entspannen.
Ja, das ist, kann ich mir auch gut vorstellen. Und auf der anderen Seite muss man sich halt, glaube ich, auch immer wieder vor Augen führen, dann ich kann ja da auch ein Lied von singen, dass ich Hobbys zum Beruf mache. Das ist doch eigentlich das schönste Geschenk ist, dass man das, also hast du das noch? Gehst du mal so ein Stadion und freust dich immer noch wie ein kleines Kind, setzt dich auf deinen Platz und denkst dir, hey, verdammte Scheiße, das ist jetzt hier gerade mein Arbeitsplatz?
Total, ich war jetzt an Matchday 3 bei Ajax gegen Dortmund im Stadion in Amsterdam, ey, so eine Stimmung habe ich ewig, ich meine klar, Corona, aber ey, was war das für eine geile Stimmung, ich dachte mir schon, als das da losgehen ging und die spielen André Rieu und alle schwenken da mit ihren Fahnen, die 50.000, dachte ich mir, okay, Dortmund, das geht hier für Dortmund richtig in die Binsen, wie geil war das, dann, das war schon sehr, sehr, also da kann ich nicht, das kann ich nicht von mir weisen, Da geht mir voll, finde ich großartig.
Und hast du noch so Life-Goals, Bucketlist-Dinge, die du noch mal gesehen haben möchtest?
Ja, ich freue mich sehr auf das Champions-League-Finale. Die Champions-League kommentiere ich im Moment fürs Schweizer Fernsehen und dort werde ich auch auf jeden Fall das Finale kommentieren.
Brauchst du einen Assistenten an dem Tag?
Oder zwei?
Muss mal gucken, wo das ist. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist in St. Petersburg, meine ich.
Ist egal.
Beantwortet meine Frage nicht. Brauchst du einen Assistenten?
Meine letzten zwei Champions League Finals waren ja Corona Finals, ne?
Bitter.
Das war natürlich richtig, richtig bitter. Und ja, kommt vorbei. Vielleicht drei Assistenten.
Ja, irgendwie sowas. Aber sind das dann noch so Bucketlist Sachen, dass du dich auch darüber immer noch nach wie vor freust?
Ja, total. Ich freue mich auch über jede EM, die gelaufen ist bisher in meinem Leben, wobei die schönste 2016 war. Das war großartig. Da hatte die ARD die grandiose Idee, mich an der Loire zu platzieren. Ein wunderschönes Fleckchen Erde während der EM in Frankreich. Das war, ja klar, total. Also ich meine, jetzt steht ja dann 2024 auch schon wieder die EM in Deutschland an. Da hangelt man sich so von Goal zu Goal auf jeden Fall. Wisst ihr, wo ich noch nie dabei gewesen bin? Tatsächlich aber sehr gerne mal wäre, weil es ja am vergangenen Wochenende gelaufen ist bei Marseille gegen PSG.
Und das ist Überleitung des Todes, die du mir quasi vorwegnimmst. Denn
stark. Habe ich mir angeguckt, das Spiel übrigens. Ich kann kurz erzählen, ich wohne gerade in Frankreich, habe es mir angeguckt im französischen Blockbau, auf dem Stream, wahrscheinlich über 7 Ecken gestreamt, vorher schon, also hat lange gebraucht, bis er bei mir war. Und dann hast du in diesem Haus 3 Parteien vorher schreien hören und ich glaube, es ging ja aus 0-0, 2 Abseitstore.
Wollte ich gerade sagen, Lifehack, du hast keine Tore verpasst. Darauf wollte ich nämlich so ein kleines bisschen hinaus, weil dieses Wochenende, muss man ja mal ehrlich sagen, der internationale Fußball einen schon beschenkt hat mit insgesamt 4 Paarungen, die so Fußballfan-Herzen höher schlagen lassen. Ne? Das war, finde ich, auf jeden Fall das Frankreich-Derby zwischen PSG und Marseille, wo ich klar OM bin und mich jedes Mal darüber freue, wenn sie in den Großen gegen Schienbein treten. Das war auch Inter gegen Juve. Denn auch die beiden haben gegeneinander gespielt, auch unentschieden gespielt. Auch dort ist nicht so viel passiert. So ein bisschen die Machtabwechsel der letzten Jahre um die italienische Meisterschaft. Und dann die beiden großen Spiele, wie ich finde, wo wir heute ein bisschen intensiver drüber sprechen wollen. Obwohl das eine auch gar nicht so viel hergegeben hat. Denn ich weiß nicht, habt ihr Classico geguckt?
Nein. Und ohne Lionel Messi und ohne, ja, jetzt auch schon länger Cristiano Ronaldo und dann jetzt auch noch ohne Sergio Ramos und so, das ist nicht mehr das Klassiko. Und
genau das. Ich weiß nicht, wie ging es dir, Romy?
Ja, total. Ich habe zweimal Klassiko gehabt. Natürlich noch mit den großen, mit den dicken Dons. Das ist so ein bisschen, wenn du alleine so auf die Mannschaftsaufstellung von Real guckst und dann auch Torschütze, ey, Lukas Vázquez, oh, okay, Respekt vor Lukas Vázquez. Ja, und Barca ist ja auch ein Jammer, ne? Das habe ich schon vor anderthalb Jahren irgendwie im Doppelpass gesagt, dass die ja eigentlich, wenn ich nicht komplett falsch rechne, total pleite sein müssten.
Das ist, du bist das, Mathematiker auch im Hobby, ne?
Ja. Genau. Wobei mein alter Mathelehrer, der mich, ich habe noch das legendäre Gummi-Abi in NRW gemacht, der hat immer gesagt, Hunke, geh mir nicht auf den Nerv, du kommst einfach nicht. Ich gebe dir 5 Mark und du gehst ins Stehcafé, während wir Mathe machen. Und dafür kriegst du aber eine 4, aber hältst die Fresse.
Im Zweifel guter Deal.
Aber ja, absolut. Guter Mann, Herr Bratzke, Grüße gehen raus. Aber dieses Klassiko-Feeling hatte ich gar nicht mehr. Und ich hatte es tatsächlich echt so ein bisschen bei OM gegen PSG, weil genau, Nico, das, was du ansprichst, ne, so echt klein gegen groß, was ja eigentlich auch schon bitter ist, dass man das sagen muss, dass OM klein ist. Ich sehe ein Payet bei OM mit überragender Taribo-West-Gedächtnisfrisur, klasse Stimmung. Irgendwie hat mich das nochmal so total mitgenommen, weil man natürlich irgendwie, wenn man das Herz hoffentlich am rechten Fleck hat, für Olympique Marseille ist. Und übrigens, das ist auch eine Frage, die ich an dich habe, Nico, total abgefahren. Ich glaube, das ist das Duell mit den Trikots. Ich glaube, wenn man alle Rapper auf der Welt, ne, zusammennimmt, ne? Die meistgetragenen Trikots aktuell von Rappern sind doch OM und PSG, oder?
Ja, ja. PSG nochmal einen ganzen Ticken vor OM, aber ja.
Genau. Und es hat für mich ja dann auch als Rap-Journalist noch eine ganz neue Bedeutung, denn ich war mit Arte Tracks ja vor ein paar Wochen in Frankreich unterwegs und hab einen Bericht über OM Records gemacht, dem ersten Rap-Label eines Fußballvereins auf der Welt, was ein sehr, sehr spannender, interessanter Ausflug war, wo ich dann unter anderem auch mit Ulis, einem Ultra, der Rapper ist, quasi auch Interview dazu geführt habe, der mich dann so ein kleines bisschen quasi noch über sein Handy so das eine oder andere Video mit reingeholt hat. Das sind Momente, da kriege ich halt schon Gänsehaut, ne?
Wenn du dann, das ist ein Live-Goal.
Alter, ja, Schwede.
Ja, Hip-Hop und Fußball, gerade in Frankreich und gerade in so Städten wie Marseille, funktioniert grandios, ne?
Ja, ja, das ist in sich, das ist in sich fest in sich verankert. Diese Stadt lebt das zu 150%. Und genau das hat es so geil gemacht. Und das Schöne war, es gab so ein bisschen Diskussion, weil dann der Artikel, also der Bericht, den wir gemacht haben, da kam es schon auch zu Kontroversen unter den Parteien. Und ich war so, muss ich mich jetzt entweder für die Loge oder für die Kurve entscheiden? Hatte mich gedanklich schon entschieden. Am Ende ist alles gut ausgegangen, alle sind glücklich über den Beitrag. Aber es heißt jetzt de facto, ich habe die offizielle Einladung. Nächstes Mal, wenn ich da unten bin, werde ich vom Capo mit ins Stadion geführt. Und wenn ich die Bilder gesehen habe vom letzten Mal, jetzt am Wochenende, was für eine Choreo die wieder abgerissen haben und wie generell OM in den letzten Wochen, also seitdem es auch wieder geht, die Mannschaft abfeiert, das ist das, wo ich am meisten Gänsehaut kriegt habe.
Ich bin kein Experte, aber im französischen Rap kann man auch wahnsinnig geil Fußballernamen so droppen, ne? Also bei Capital Bra nur noch Gucci erinnere ich mich an Bleib stabil wie Bellarabi. Aber das kann man mit französischen Namen ja viel geiler machen.
Ja, generell die französische Sprache ist halt auch viel gemacht für Rap und für das Rüberflowen und sowas alles. Und es gibt, glaube ich, keinen Verein, der so viele krasse Rap-Hymnen hat wie Olympique Marseille. Und das sind alles krasse Songs. Das ist so
ein spannender Verein, ey.
Ja, wirklich. Also, und deswegen wahnsinnig viel Bock drauf gehabt. Klassiko, aber genau, um da wieder hinzukommen, fand ich genauso langweilig. Hab's mir dann trotzdem angeguckt und hatte echt Mitleid mit beiden Mannschaften so ein bisschen. Bisschen aber für
Alaba. Tor von Alaba, ne?
Genau, hab mich für Alaba so ein kleines bisschen gefreut. Aber hab dann halt, und das habe ich erst zu spät gemacht, so ein bisschen mitgekriegt, was Liverpool mit Man U gemacht hat.
Das habe ich mir nämlich angeguckt.
Ja. Hast du dir komplett angeguckt?
Erzähl. Nee, bis zur Halbzeit. Und dann war so,
okay, ja, das hat ja gereicht eigentlich.
Der Drops ist gelutscht, da muss ich mir jetzt nicht die nächsten 4, die komplette Demütigung muss ich mir nicht angucken.
Ich habe ab der 60. eingeschaltet, ich habe nichts mehr gesehen.
Ja, also ich habe dann noch in der Zusammenfassung gesehen, wie Pogba dann nochmal irgendwie seinen Frust rausgelassen hat und vom Platz geflogen ist, obwohl er erst später eingewechselt wurde, also er hat nicht von Anfang an gespielt. Ja, es ist komplett überrollt, ne? Also er gab irgendwie am Anfang 7, 8 Minuten oder so, wo ManU Liverpool auf Augenhöhe begegnet ist und dann mit dem 1-0 hatte sich das erledigt und das ging auch in der Höhe in Ordnung und tat mir persönlich ein bisschen weh, weil ich bin ja, weiß man ja, ist ja als allseits bekannt, schon ein Cristiano Ronaldo-Sympathisant, sagen wir mal so, und ich würde mich auch riesig freuen, wenn Manchester United zu altem Glanz zurückfinden würde, dann jetzt irgendwie mal, wobei das wird noch ein weiter Weg, also wenn wir wirklich von dem großen Glanz aus der Vergangenheit reden, da muss eine ganze Menge passieren, um da wieder hinzukommen. Aber ich hatte gut, mir schon, ehrlich gesagt...
Aber wenn sie jetzt Kofeld holen als Trainer?
Ja, Kofeld oder Conte, das ist die Variante gerade.
Dann läuft der Fisch. Der ist aber noch nicht wirklich Kandidat dafür, ne? Ihr nutzt mir doch jetzt.
Ja.
Okay, gut. Ich wollte schon sagen, ich dachte, ich hätte den Artikel nicht gelesen, den ihr gelesen habt. Ja, Trainerposition ist halt eine bei ManU, da gehören aber auch noch ein paar mehr Spieler dazu. Ich weiß gar nicht, ist Varane verletzt oder warum spielt er nicht? Wahrscheinlich ist er verletzt,
wahrscheinlich,
oder?
Wahrscheinlich, ja.
Ja, okay. Aber auch Ahmad, er hätte
ich will eine Frage stellen. Ronaldo, rot oder gelb?
Ja. Kannst über beides nicht meckern, finde ich. Also wenn er dafür rot gibt, dann kann er sich nicht beschweren, sagen wir mal so.
Und ich habe nämlich die andere Perspektive gesehen und sehe, wie er halt dann auch da trotzdem versucht, den Ball zu treffen. Insofern hat er, glaube ich, eine sehr schlaue Tätigkeit gemacht an der Stelle.
Ja.
So hat es am Ende ausgesehen.
Der tritt ganz, ganz klar in den Ball, aber wir wissen alle, was er da gemacht hat. So von daher, wie gesagt, ich so tief kenne ich die Regel, weil wenn es als Tätigkeit gewertet wird, dann ist es rot, hat er nicht, ist okay, hat er ja auch dem Spielverlauf irgendwie, also ne, hat ja gar nichts dran geändert, so, aber wenn er dafür rot zieht, dann darf auch Cristiano Ronaldo sich nicht beschweren und ja, von daher war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mir natürlich viele Tore erhofft, aber ein bisschen ausgeglichener verteilt auf beide Seiten, aber was so ein Mo Salah und so, was die da offensiv hier und da mal abfeiern bei Liverpool, auch ein Naby Keita, ganz, ganz groß in Form zurzeit, jetzt leider nach dem Foul von Pogba dann vom Platz getragen worden. Sehr, sehr schade. Ja, große Leistung, große Performance. Salah 3 Buden, Team of the Week-Karte in FIFA incoming. Ja, ist schon mal safe. Und dennoch heißt der Tabellenführer aktuell Chelsea, ne?
Mhm. Ja. Robby, hast du es gesehen, das Spiel?
Ich habe es nicht gesehen, aber Man United hat mich unglaublich geflasht. Ich habe United gesehen in der Champions League in Old Trafford gegen Villarreal. Ich glaube, es war der zweite Champions League-Spieltag. Ja. Und als CR7 dieses Tor quasi mit Abpfiff da macht, da und Old Trafford wirklich, ich hatte Angst, dass diese Pressetribüne zusammenbricht. Da dachte ich, okay, jetzt geht's los, jetzt rollt United das Ding auf, so, ne? Ist nicht so gekommen.
Nee. Ja, das ist krass. Ein Ronaldo reicht halt nicht, ne? Um in dieser Liga wirklich wieder ganz oben mitzuspielen, reicht nicht ein Cristiano Ronaldo. Punkt. Fertig. Auch zwei nicht. So, dafür brauchst du halt mehr und das haben sie nicht. Besonders wenn du aus meiner Sicht irgendwie im defensiveren Bereich ankommst. So, Marcus Rashford, super Junge. Du hast einen Edinson Cavani, den lässt du die ganze Zeit auf der Bank. Ich weiß nicht, ob er den nicht vielleicht. Aber gehen wir jetzt zu sehr in die Tiefe. Ich finde halt nur, Nico und ich waren, wann war das denn? Das letzte Champions League-Spiel von Schalke gegen Man City, wo wir 7 Stück gekriegt haben. In welchem Jahr war das, Nico? War das 19 oder
2019? Das ist krass. Wir waren dabei.
Gerade mal 2,5 Jahre her, da haben wir noch Champions League gespielt. Mhm. Und da waren wir von Freitag bis Sonntag da und haben dann den Freitagnachmittag mal benutzt, um zum Old Trafford rüber zu fahren mit dem Bus. Und nachdem wir dann mehrere Zombies im Bus erfolgreich aus dem Weg geräumt hatten, sind wir dann da angekommen, kamen leider zu uhrzeitenmäßig zu spät an, um noch eine Führung irgendwie mitzunehmen. Aber das reine um das Stadion rumlaufen, diese Statue, die da steht und die Sachen, die da an den Wänden hängen und also das klingt jetzt vielleicht doof, aber um dieses Stadion schwebt eine Aura und ein Vibe drumherum, den du aus meiner Sicht oder ich konnte den sofort greifen und seitdem, ich fand Man United vorher schon immer sehr, sehr, sehr sympathisch, will ich sagen. Und das hat er nochmal gefestigt. Von daher müssen die da jetzt echt mal irgendwie schauen, dass die auf die nächsten 4 oder 5 Jahre sich mal irgendwie neu aufstellen und wieder oben angreifen. Höchstwahrscheinlich dann ja wohl mit einem Erling Haaland. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiger, guter Schritt. Also ich würde mich riesig freuen, ihn da zu sehen. Aber du brauchst dann auch wieder noch mehr als einen Erling Haaland.
Robby, hättest du eigentlich Bock, Premier League zu kommentieren, weil es die spannendste Liga ist? Oder ist das so relativ egal für dich? Was?
Habe ich eine Zeit lang gemacht für The Zone, als ja. The Zone die Premier League-Rechte hatte. Und da habe ich sehr oft Man United kommentiert. Und es war immer sehr, sehr hart, weil Jose Mourinho war in der Zeit Trainer. Und ich erinnere mich an wirklich räudige 0-0-Spiele gegen Swansea und so. Und mein Kommentator Jonas Hummels oder wen hatte ich noch? Moritz Volz, auch immer alte Arsenal-Legende. Wir da regelmäßig zusammengebrochen sind, uns angeguckt haben und gesagt, Alter, was lässt der für eine Scheiße spielen?
Ich bin ein riesengroßer Mourinho-Fan, genau dafür, dass er halt den Bus immer geparkt hat und Gegner kaputt gemacht hat. Aber ja, kann das schon voll nachvollziehen. Es ist aber nichtsdestotrotz, glaube ich, trotzdem, also die immer noch die spannendste Liga und ich gucke auch mit mehr Spannung dahin im Moment als in jedes andere Land, was ein bisschen erschütternd Absolut. Ist, wenn man über die eigene Bundesliga redet. Trotzdem kriege ich mit, was hier los ist. Und Robby, du bist ja ein Profi. Und du hast jetzt auch schon beim Doppelpass gesessen, den ich nicht gucke, deswegen habe ich das nicht mitgekriegt. Ich bin mehr so Sky 90.
Patrick war ich auch schon zu Gast?
Ja, ich bin sehr gut. Ich bin mehr so Patrick Wasserzieher-Fan und weil ich habe das Gefühl, da ist ein gewisses Niveau und eine gewisse Qualität drin. Wir hier sind ganz eindeutig auch eher auf dem Niveau von Sky 90, auch was die Kompetenz angeht.
Jawohl.
Und ich glaube, deshalb wollen wir auch dieses Thema Bundesliga hier angehen und haben natürlich mit dem, was in Wolfsburg passiert ist, auch ein Kernthema. Da hast du schon eine Überleitung des Todes gemacht. Aber Peter, willst du uns kurz zusammenfassen, was so die letzten 24 Stunden, quasi 48 Stunden passiert ist?
Kriege ich hin. Wir hatten Anfang dieser Staffel darüber gesprochen, was mit von Bommel als Trainer ist. Da gab es das Debakel rund um die Auswechslung. Wir erinnern uns, das führte dann eben auch wirklich zur Panne. Dann wirkte Wolfsburg richtig stark. Und wisst ihr, wann jetzt aktuell der letzte Sieg von Wolfsburg war? Ich kann es euch sagen, der war gegen Greuther Fürth am 4. Spieltag. Das war der 11. September. Mit diesem Sieg ist Wolfsburg damals Tabellenführer geworden. Aktuell sind sie auf Platz 9. Ich finde, das klingt gar nicht so schlimm, aber sie sind eben ganz gut gestartet. Jetzt wurde Van Bommel als Trainer entlassen. Es wird davon gesprochen, dass generell das ganze Team oder eben auch drumherum das nicht so geklappt hat, wie man das vorgestellt hat. Fronzek übernimmt und auch eben die Verantwortlichen beim VfL schieben nicht die Schuld eindeutig auf Van Bommel, aber sagen eben auch, so wie es gerade läuft, geht es nicht weiter. Erstmal macht Fronzek jetzt weiter. Die Frage ist halt eben, findet man jetzt zur Rückrunde jemanden neuen oder erst im nächsten Sommer?
Und Robby, jetzt kommt die Frage an den Experten hier in dieser Runde. Du sitzt jetzt gerade bei Sky 90 auf einem von diesen unbequemen Stühlen da. Patrick Wasserzieher.
Die sind echt unbequem.
Ja, die sehen auch scheiß unbequem aus. Ich würde da ja sonst hingehen, aber ich habe mir gedacht, nee, die Sitze sind kacke. aber deine Analyse der Situation in Wolfsburg, Robby.
Ganz ehrlich, also ich finde auch Jörg Schmadtke muss langsam mal aufpassen. Der Hochbelobte, dass er irgendwie seinen Ruf nicht kaputt macht. Ne? Irgendwie scheint er ja mit ein paar Trainern nicht zu können. Den Move übrigens als Interimscoach Fronzek zu holen. Bitte, lieber Peter, spring mir ein. Also seit Alemannia Aachen.
Die waren da auch zusammen, ne?
Ja. Also Michael Fronzek, eieiei.
Ja, aber der war der Co-Trainer unter Van Bommel, ne?
Ja. Also, wenn die mit dem auch nur ein Spiel gewinnen,
Sagen wir mal so, für St. Pauli war er zu schlecht, mit denen ist er beinahe abgestiegen.
Ja.
Hat die Mannschaft da zu schlecht befunden?
Mit Aachen ist er auch abgestiegen.
Ja, ich habe das Gefühl, Aachen hat er gemacht. Mit der Mannschaft abgestiegen. Aber vielleicht tue ich ihm auch Unrecht.
Ich mag seine Frisur.
Ja, absolut. Also Wolfsburg, Wolfsburg mag ich nicht mehr seit letzter Saison. Da war ich übrigens, ja, gegen Schalke. Wolfsburg gegen Schalke für die Sportschau. Ich glaube, Schalke hat 5 Dinger bekommen. Ne? Ist das 5-0 Wolfsburg ausgegangen oder 4-0? Gut. Ich weiß es gar nicht mehr.
Gut möglich, ja.
Da habe ich leider den letzten ICE nach Köln verpasst. Nach Hause und wollte aber partout nicht in Wolfsburg im Hotel schlafen. Dann habe ich mich 3 Stunden auf dem Bahnhof in Wolfsburg abgelegt. bei Hagelschauern.
Und vier Hülsen. Den
Bahnhof. Und ja, da gab es nichts mehr leider. Es gab gar keine Hülse. Das amerikanische Schnellrestaurant hatte zu. Und dann dachte ich mir so, wo bin ich in meinem Leben eigentlich falsch abgebogen? morgens um 4 am Bahnhof Benz, ey. Nach so einem trostlosen Spiel, wo Schalke richtig abgestraft worden ist vom VfL. Ich glaube irgendwie immer bei Wolfsburg dass Champions League irgendwie immer eine Nummer zu groß ist für diesen Ort. Seid ihr da schon mal gewesen? Irgendwie?
Nein. Also das umgestiegen, ist, ICE nach Berlin genommen,
genau. Dann
vorbeigefahren.
Aber wir werden etwas machen. Wir werden Dre Vogt, Basketball-Ikone, Journalistin-Ikone aus Deutschland, lebt in Wolfsburg und diehard Wolfsburg-Fan, weil er auch immer fürs Wölfe-Radio kommentiert. Den werde ich hier mal in die Sendung holen und mit dem werden wir uns mal über Wolfsburg unterhalten, um mal zu erklären, was zur Hölle man, warum man und überhaupt und sowas alles. Aber ich unterschreibe trotzdem alles, was du darüber sagst, Robby.
Alex Schlüter übrigens, The Zone auch, und früher mein Praktikant bei 9011, das Fußball, genau, auch großer Wolfsburg-Fan.
Den laden wir auch rein, das finde ich auch eine gute Idee. Lassen wir uns mal das kleine bisschen erklären, was da so los ist. Aber Fakt einfach, dass wir eine Mannschaft haben, die auf 9 Trainer rausschmeißt, weil sie sagt, das läuft nicht, und eine andere Mannschaft auf 15 mit Frankfurt den Trainer nicht rausschmeißt, obwohl es viel dramatischer aussieht, oder? Also macht Wolfsburg richtig oder ist das dann doch das Schmattke-Problem, das du gerade beschrieben hast?
Ich habe mich jetzt am vergangenen Wochenende bei dem Spiel Bochum gegen Frankfurt gefragt, ey, Warum ist eigentlich Glasner nicht in Wolfsburg geblieben? Ich finde den ja als Trainer einfach oder als Figur, sagen wir so, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich finde ihn so als Figur irgendwie so ein bisschen farblos, wo ich immer denke, passt der nach Frankfurt? Also, also Steffen Baumgart, ne, passt der wie Arsch auf einmal nach Köln, wo ich wohne. Glasner passt irgendwie gefühlt gar nicht nach Frankfurt, irgendwie nach Wolfsburg passt er. Ich dachte mir, Mensch, wäre doch der Hütte einfach in Frankfurt geblieben und der Glasner in Wolfsburg wäre doch für beide Clubs alles gut.
Ja, im Zweifel wahrscheinlich die beste Variante gewesen. Du kannst noch Gladbach, wollte ich ja sagen, mit einbeziehen. Und im Vergleich zu den letzten Jahren, wo die Trainer ja gewechselt sind und alle erfolgreich geworden sind, ist es dieses Jahr die Abwärtsspirale, was total interessant ist. Bis auf Marco Rose verlieren sie gefühlt alle gerade auf ihren Positionen, auf den neuen.
Ja, und ich glaube, dass Frankfurt, wenn ich, sorry.
Gerne.
Ich glaube, dass die mehr oder weniger ja auch irgendwie an ihn glauben müssen, an Oliver Glasner. Wenn man sich das so anschaut, ne, was der so in Wolfsburg für einen Fußball hat spielen lassen, total körperlich, wahnsinnig wuchtig in allen Lauf- und Kopfballstatistiken und Geschwindigkeitsgeschichten und so ganz weit vorne. Aber das ist, führt jetzt vielleicht zu weit. Da hat er vielleicht nicht so unbedingt hundertprozentig die Spieler für in Frankfurt. Das dauert natürlich alles irgendwie ein wenig, bis sich das eingroovt. Bei Van Bommel finde ich halt irgendwie zu diesem vorhandenen Kader in Wolfsburg, um wieder die Spirale oder den Dreh zurück zu Wolfsburg zu machen.
Profi am Werk hier.
Da passt es irgendwie so oder da hätte ich es passend gefunden. Ich habe mir die Trainingseinheiten mit Marc Van Bommel unglaublich spannend vorgestellt. Ich dachte, der grätscht Wout Weghorst erstmal 7-mal um.
Aber stattdessen setzt er ihn auf die Bank.
Ja.
Und das ist der eigentliche Skandal in der ganzen Veranstaltung. Jetzt haben wir aber, und das ist meine Überleitung wieder zu dir, jemanden, der die Champions League ganz gut im Auge hat. Und ich finde, Wolfsburg ist die Mannschaft mit der mit Abstand leichtesten Gruppe gewesen, wo man eigentlich am Anfang hätte sagen können, Achtelfinale, safe. Hast du das Gefühl, die gewinnen da noch einen Blumentopf?
Also ich habe fast das Gefühl, es ist vorbei. Du hast schon recht, die Gruppe ist irgendwie total easy. Und trotzdem verkacken sie es. Ja, Wout Weghorst halte ich übrigens rein sportlich für einen überragenden Spieler. Also nur sportlich habe ich den zum Beispiel immer so als Haaland-Backup vielleicht.
Ich finde, das ist einer für Werder.
Ja, passt.
Ja, ich würde ihn nehmen.
Dann in der Bundesliga zurück natürlich.
Du auch jetzt, soll uns hochbomben. Wenn von der Bank in Wolfsburg, kann es auch in die zweite Liga zu Werder gehen.
Glaube übrigens, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube nicht, dass für Wolfsburg gegen Salzburg was geht.
Nee, ich auch nicht.
Am Matchday.
Glaube ich auch nicht. Aber dann schon wieder schade, ne, dass so ein Verein auch jahrelang darauf hinarbeitet, das zu machen. Und dann ist es dann doch vielleicht die Trainer-Kader-Konstellation, die einfach dazu führt, dass du einfach mal alles über den Haufen schmeißen musst und in der Liga wahrscheinlich auch noch weit hinter den Zielen hinterherkommen wirst, also die du dir gesteckt hast. Ja. Schon tragisch. Wir können noch mal kurz einen Satz über Köln machen, denn ich bin ein großer Fan vom 1. FC Köln, seitdem Baumgart da ist. Und du als Kölner kannst ja wahrscheinlich auch dich glücklich schätzen. Da würde mich aber von dir nur eine Sache interessieren. Ich kenne Köln als eine Stadt und auch ein Umfeld, wo es entweder darum geht, den Verein abzumelden oder ihn für die Champions League anzumelden. Sind wir jetzt gerade wieder in dem Fenster, dass Baumgart einer für die Champions League ist?
Ja.
Sehr gut.
Das war in Köln. Hundertprozentig und zwar von Spieltag 2 an.
Freut mich also, zu hören, dass sich diese Dinge nicht ändern.
Das ist, also, dass der SFC Köln überhaupt nach dieser Saison drin geblieben ist, ist ja eigentlich der eigentliche Skandal. Ne? Und es lag ja eigentlich nur, korrigiert mich daran, dass unter anderem der FC Schalke relativ früh als Absteiger festgestanden hat, dass der Mann mit diesem Kader, mit dieser Mannschaft, mit diesem Trainer, es ist alles Wahnsinn. Und jetzt geht es wieder ganz weit nach vorne hier.
Und da stelle ich nur eine Frage zum Abschluss. Wer trifft auf jedem Schützenfest?
Anthony Modest.
Dankeschön. Und deshalb ist Robbie Huhnke genau richtig in diesem Podcast. Danke, dass du da warst. Es hat Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Ganz kurz, ich wollte noch mal ganz kurz erwähnen, ne, das ist mir, als ich das dann gestern gesehen habe oder heute irgendwie mit Van Bommel und der Entlassung, also mir eins bewusst geworden, ne, der kam dann nach Wolfsburg und ich weiß noch, wie ich im Podcast gesagt habe, das ist so eine Pfeife, der kann doch nicht VfL Wolfsburg trainieren oder so, ne, das kriegt er doch nicht hin. So, dann kam die Auswechslung da gegen im Pokal mit den 6 Spieler, den er eingewechselt hat.
Schön gegen Preußen Münster.
Ja, ja, da habe ich richtig drauf geklaut, gesagt, was eine Wurst, der kann gar nicht sein. Dann hat er aber die nächsten 3 Spiele in Folge sehr eindrucksvoll, fand ich, gewonnen und auch mit einem echt geilen Fußball. Und dann weiß ich noch, wie ich in der Podcast-Folge gesagt habe, ich glaube, ich habe mich ein bisschen bei Marc von Bommel vertan. A,
hast du gemacht,
was die Leistung seiner Mannschaft auf dem Platz, ne, weißt du noch, was seiner Mannschaft auf dem Platz angeht und auch die Sympathien, die ich für ihn bis dahin nicht hatte. Und habe ihn da nochmal, ja, nicht über den grünen Klee gelobt, aber dann doch nochmal in ein anderes Licht gestellt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das letzte Wochenende war, wo er ein Spiel gewonnen hat. Von daher, ja. Vielleicht kennt ihr noch den Seuchenvogel von Jürgen Klopp, diesen einen Reporter, wenn der ins Stadion kommt, gewinnt Klopp keine Spiele. Ich hoffe, dass ich nicht der Seuchenvogel für Marc von Bommel war. Das wäre nicht meine Absicht gewesen.
Ey, übrigens, der echte Seuchenvogel arbeitet beim SWR in Mainz.
Und ja, genau. Da.
Mehrfach, als ich Kommentator sein durfte, mein Field Reporter. Und ich glaube, der Typ ist so maximal genervt. Wahnsinnig netter Kerl, ist immer so gedacht, wie jeder, der ihn sieht, irgendwie meine neuen Assistenten. Ey, also das ist doch der Seuchenvogel, oder?
Was für ein mieser Ruf.
Ja, finde ich aber auf jeden Fall auch einen sehr, sehr guten Ruf, den du hast, Pello, den wir hier aufbauen könnten. Würde mich freuen, wenn wir uns demnächst mal ein bisschen mehr über den HSV unterhalten könnten.
Alter Hassprediger, der du bist.
Ja, aber nee, das ist keine Hass, das ist im Moment blanke Existenzangst, denn ich muss aufpassen, dass wir hier nicht abkacken in Bremen. Wir hören uns nächste Woche. Robby, wir hören uns, wann immer du möchtest. Es war eine Freude, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank.
Darf ich noch Kunststück machen?
Ja, keine Sorge.
Willst du machen?
Ja, machst du immer noch.
Was für ein Kunststück willst du denn machen? Handstand?
Nee, ich habe schon zweimal verabschiedet, dann mach immer noch. Mach ein Kunststück.
Nico, es ging ein Video rum, haben wir alle gesehen, wo von BVB-Ikone Norbert Dickel wurde gesagt, ey, habt ihr Haaland gesehen? Der hat da in der E-Jugend 27 Tore gemacht von 29 Toren oder 29 Tore von 27 Toren, die gefallen sind. Das war natürlich alles so ein kleiner Witz. Die haben zum 10-jährigen Jubiläum das Spiel nochmal nachkommentiert, dann mit dem der BVB damals die Meisterschaft für sich entschieden hat, 2-0 gegen Nürnberg, und hat dann diesen Witz da eingebaut. Das ging jetzt ein bisschen viral. Das ist unser Schmunzler der Woche.
Aber dann, komm mal, ich habe dich jetzt schon zweimal verabschiedet, Robby. Ich stelle trotzdem noch eine Frage. Von welchem Spieler kannst du mit Fug und Recht behaupten, dass du einer der Ersten warst, der ihn entdeckt hat? Bei deiner Arbeit.
Nur Profis zählen, ne?
Ja, nur Profis.
Jetzt nicht hier von FC. Von,
okay, das wird ein ganz, ganz großer
Marco Ankommen. Reus. Okay. Und zwar kommentierte ich in der damals für mein eigenes Radio, ich hatte 2006, habe ich mir so Online-IP-Rechte für die Regionalliga Nord gekauft vom Erbe meines Opas und habe irgendwie so ein eigenes Regionalliga-Radio gemacht. Und da lief ein Typ rum, der war sehr, sehr dünn, schoss kaum Tore, aber hatte so eine kleine geile Übersetzung. Und ich sag zu meinem Kumpel, den ich mitgebracht hatte, ins Verse-Stadion nach Aalen, ich glaube gegen Fortuna Düsseldorf, da war Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga Nord, also in der dritten Liga damals, und hab dem gesagt, ey, der Typ, ne, ich sag dir, der wird mal Nationalspieler. Und mein Kollege hatte sich aber schon mehrere, ich war ja nüchtern, ich habe kommentiert und gearbeitet, hatte sich leider mehrere Hülsen in den Kopf gejagt und wollte 2 Jahre später davon nichts mehr wissen, dass ich das mal gesagt hatte. Aber meines Erachtens war ich da an diesem Tag der Entdecker von Marco Reus, auch wenn er schon in der dritten Liga war.
Finde ich gut. Und auch, dass auch diese Geschichte mit ein paar Hülsen endet.
Jawohl.
Hülse ist keine Schande, ne? Also muss man hier mal ganz klar festhalten. Ne?
Finde ich nur lustig. In diesem Sinne, zum dritten Mal, dreimal ist Bremer recht. Robby, tschüss.
Ciao, Männer.
Das war mir eine Freude. Ciao, ciao. Vielen Dank. Leute, bis nächste Woche bei Wichtiges auf dem Platz.